Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio ist Maike Albart und ich darf Sie begrüßen zu einer Geburtstagsfeier der besonderen Art. Morgen wäre nämlich der Universalkünstler Rohr Wolf 90 Jahre alt geworden. Gedichte, Hörspiele, Romane, alles, was man mit Sprache anfangen kann, hat Rohr Wolf ausprobiert. In seiner adjektivtrunkenen Prosa erforschte er das, was er das zerschnetzelte Leben nannte. Der Rohr Wolf-Freund und Kenner Jan Wilm weiß Genaueres. Er ist heute im Büchermarkt zu Gast. Aber zuerst tauchen wir ein in Wolfs Tagebuch. Die unterschiedlichen Folgen der Fantasie, heißt es. Unser Rezensent Wolfgang Schneider beginnt mit einer literaturgeschichtlichen Einordnung.
Die literarische Moderne, zu deren späten Ausläufern das Werk Rohr Wolfs gehört, war eine Absetzbewegung von den realistischen Erzählkonventionen des 19. Jahrhunderts. Aber paradoxerweise besitzt kaum jemand eine solche Schwäche für diese bürgerliche Epoche wie der Schriftsteller und Künstler Rohr Wolf. Für sein albtraumschönes Collagenwerk hat er die Illustrationen und Stiche der Gartenlaubenzeit verwendet. Die Interieurs sind darauf so gediegen wie möglich, Männer sehen jederzeit wie huttragende Herren aus. Die bürgerlichen Szenerien werden mit bedrohlichen Naturpanoramen surreal zusammengeschnitten. Hinter dem schweren Sofa bricht ein Vulkan aus. Hundsgroße Insekten lassen sich auf ohnmächtig hingestreckten Menschen nieder. Wasserfluten schwemmen einen Gründerzeitpalast hinweg. Kalamitäten, Gefahren und bizarre Unglücke. Rohr Wolfs Gedichte, Prosa und Bildwerke frönen der Katastrophenfantasie. Aber auch sein Alltag war katastrophenaffin, wie das nun aus dem Nachlass veröffentlichte Tagebuch 1966 bis 1996 zeigt. Unter dem 27. Oktober 1976 heißt es:
Plötzlich 15 Uhr. Ein gewaltiger Erdstoß, vermutlich der Beginn eines Erdbebens. Auf jeden Fall scheint der hintere Balkon abgebrochen zu sein. Aber er ist beim Nachschauen immer noch vor dem Fenster. Später will ich ins Bad. Die Tür geht nicht auf. Der Spiegelschrank ist herabgefallen.
Alles andere als bekenntnisfreudig setzen die Aufzeichnungen ein. Mit knappen Notizen über Manuskriptablieferungen, Radiotermine, Lesungen. Ein großer Teil der Aufzeichnungen ist dem Tagesgeschäft des Schriftstellers gewidmet. Honorare, Literaturbetrieb, Autorentreffen etc. Bald aber drängen sich andere leidvolle Themen mächtig dazwischen. Allen voran Wolfs Wohnunglück. 1971 zieht er in ein unfertiges Frankfurter Hochhaus, 21. Stock.
Ein schleimiger Rundblick, Ölgestank aus den Raffinerien in der Ferne. Das unablässige Vorbeischieben von Automobilen, das Rauschen, die Autobahnen, Kreuzungen, die Kreisel, die Brücken. Tags, nachts, morgens, abends, von allen Seiten, nach allen Seiten. Öltanks, Schornsteine, schleimiger oder sülziger Himmel.
Die menschliche Unbehaustheit in der Welt, dieses philosophische Motiv wird bei Rohr Wolf sehr konkret und existenziell. Wieder und wieder zieht er um. Der kleine Enthusiasmus, endlich auf dem, wie er schreibt, vergangsterten Wohnungsmarkt eine bessere Bleibe gefunden zu haben, verflüchtigt sich aber regelmäßig schnell. 1977 zieht er nach Mainz-Gonsenheim. Vom ersten Tag an eine Wohnkatastrophe, die das Tagebuch eindringlich beschreibt. Mit dem trampelnden und heimwerkenden Nachbarn ist kein Frieden zu finden.
Der Ingenieur Trost über uns bohrt und hämmert nach Herzenslust, vor allem nachts. Der Bunkerbeton drückt mich zusammen. Die Müllabwurfschächte stinken. Die Aufzüge wimmern. Die amerikanischen Panzer schon in der Frühe und gelegentlich nachts. Ein Auto brennt ab vor dem Haus. Der Schweißfußgeruch der ganzen Welt.
Ringsum sind amerikanische Truppen stationiert. Knatternde Nahkampfübungen finden statt. Im amerikanischen Teil des Hochhauskomplexes brechen wiederholt Feuer aus. Das Leben erscheint Wolf bisweilen wie ein befremdliches Missverständnis. Schon Wolfs Prosadebüt »Fortsetzung des Berichts« aus dem Jahr 1964 war ein Buch voller Wucherungen ins Absurde, das mit Kafka und Beckett verglichen wurde. Es verweigerte sich geläufigen Sinnerwartungen und epischen Handlungsbögen. Die waren bis auf Weiteres unter dem Druck der Moderne zusammengebrochen. Wolf montierte Beschreibungen, Redensarten, Wortschwelle und Gebrauchstexte. Spracharbeit im Sinn der 60er Jahre, die noch experimentelle Stränge atmeten, bevor der Avantgarde in den 70ern allmählich die Luft ausging und sich auch Wolffs Prosabücher wie Pilzer und Pelzer oder Die Gefährlichkeit der großen Ebene nur noch schlecht verkauften. Der Autor haderte mit seiner Betreuung bei Surkamp. Verlagschef Siegfried Unseld konterte:
Ihr Vorwurf ist der alte, klassische. Die Bücher eines Autors gehen nicht und schuld ist der Verlag.
Wolffs Bücher treffen den Nerv mancher Kritiker, aber nicht den des Publikums. Der Schriftsteller macht seinem Ärger im Tagebuch Luft.
Der Verleger Unseld gehört seiner ganzen Natur nach zu den Gewinnern. Und zwar zu der Sorte von Gewinnern, die gänzlich unfähig sind, sich einen Begriff zu machen von der Lage der partiell Erfolglosen. Angst hält er für Feigheit. Der Misserfolg stößt ihn ab. Er hält Misserfolg für Schwäche, Untüchtigkeit, für eine unanständige Krankheit.
Mit Klaus Schöffling fand Rohrwolf schließlich einen Verleger, der sich ausdauernd um seine Werke bemühte. Geboren wurde er als Richard Georg Wolff 1932 im thüringischen Saalfeld. Wegen seiner bürgerlichen Herkunft verweigerte man ihm in der DDR einen Studienplatz. Er arbeitete als Betonbauer und Eisenbieger, bis er 1953 in die Bundesrepublik übersiedelte. In die DDR reiste er zuerst wieder 1975 zur Beerdigung seiner Mutter. Das Tagebuch schildert die Grenzübergänge.
Beim Hineinfahren in die DDR ging das Aufklappen des Kofferraums ganz liebenswürdig vor sich. Der Offizier der Volksarmee an der Grenze war der freundlichste Offizier der Welt. »Oh, Sie sind Schriftsteller. Ein hochinteressanter Beruf. Gute Reise und schöne Tage.« Die Polizistin fragte ganz sanft, ganz entwaffnend: »Sind Sie im Besitz von Waffen?« Und schon fuhr ich waffenlos weiter. Und beim Hinausfahren hat man dann das Auto auseinandergerupft. »Los, Sitze raus, Kofferraum, Koffer, Handschuhfach, Brieftasche und so fort.« Alles schmetternd, befehlshaberhaft, reitstiefelhosenmäßig.
In Saalfeld findet er alles zu gebunden und eingetrocknet. Die Gegenstände in den Schaufenstern sind staubig, die DDR-Fähnchen welk, die Propagandatransparente verwaschen. Eine stillgestellte Welt. 1983 fährt er noch einmal nach Saalfeld. Das Tagebuch bietet sehr spezifische Eindrücke vom Niedergang der DDR.
Wir essen etwas sehr Heißes im HU-Imbiss. Etwas Bratwurst-ähnliches, ohne Überzeugung. Der hiesige Wurstverfall ist außerordentlich. Das Fleisch schmeckt hier so, als sei es bereits im Verfaulen. Man rechnet eigentlich immer mit etwas Furchtbarem nach dem Essen. Hauptmanns erscheinen zum Kaffee. Die Torte schmeckt nach Brathering.
Die subtile Grotesk-Komik, die Wolffs Werke auszeichnet, findet sich auch in seinen Tagebüchern. Weniger als literarisches Mittel, denn als Qualität, die der widerspenstigen Realität selbst anzuhaften scheint. Wolff plante zuletzt eine autobiografische Schrift, von der nur ein unveröffentlichtes Fragment existiert. Die Tagebücher sollten als Material dazu dienen. Jetzt bieten sie biografische Schlaglichter auf einen Autor, der lange dazu neigte, seine Lebensspuren zu verwischen. Wenn Rohrwolff den Blick auf seine Herkunftswelt richtet, zeigt sich das Bild einer durch Kriegsgefangenschaft und DDR-Haft beschädigten Familie.
Eines Tages kam meine Mutter aus dem Gefängnis zurück. Sie redete nicht mehr sehr viel. Sie saß viel im Sessel oder stand ratlos im Badezimmer. Und dann tauchte mein Vater auf, den ich jahrelang nicht gesehen hatte, mit kahlgeschorenem Kopf und einer wattierten Jacke. Und alle drei saßen wir da und wussten nicht, was wir sagen sollten. Es gab auch nicht viel zu sagen.
Rohrwolff hat nie einen Liebesroman geschrieben. Stoff dazu hätte er gehabt. In den Tagebüchern ist eine unbekannte, affärenfreudige Seite des verheirateten Autors zu entdecken. Am ausführlichsten schildert er das wechselhafte, von der Lust am gegenseitigen Verletzen geprägte Verhältnis mit einer Frau E. Gemeinsam gehen sie auf Reisen, verbringen Nächte in Hotels. Man liest starke Szenen mit subtilen Beobachtungen und scharfkantigen Formulierungen. Einmal versucht der Autor, seine Beziehung zu Frau E. auf den Begriff zu bringen, aber der Satz wird darüber immer länger.
Ein hochappetitliches Abenteuer. Bei allen Bösartigkeiten amüsant und abwechslungsreich und aufregend und eigentlich ganz hübsch verrückt mit Verknotungen und Verwicklungen und Abbrüchen und Wiederanfängen und stöhnend und keuchend und zuweilen zart und gelegentlich ungemein schmackhaft und heimtückisch und gewaltsam hinterlistig, schadenfroh, unaufhaltsam bis an die Ränder des großen Vergnügens mit allen sich ausstreckenden Behaglichkeiten schlürfend und wippend und so fort und so weiter.
Wolffs Gesamtwerk ist zugleich monoman und von erstaunlicher Vielfalt. Die zahlreichen Balladen und Moritaten sind in der Neuauflage der gesammelten Gedichte zu genießen. Eine andere Qualität ist aber ebenso grundlegend. Der Humor, mit dem Rohrwolf die Welt als Vielfalt von Sprachspielen in Szene setzt. Die Freiheit des Schriftstellers besteht darin, die Regeln dieser Spiele zu bestimmen.
Wolfgang Schneider über Rohrwolf, die unterschiedlichen Folgen der Fantasie, Tagebuch 1966 bis 1996, 344 Seiten, 32 Euro. Erschienen bei Schöffling, ebenso wie die gesammelten Gedichte. Morgen wäre dieser Rundumkünstler, der 2020 starb, 90 Jahre alt geworden. Der Autor und Übersetzer Jan Wilm hat eine Hommage an den wortversessenen Verfertiger von Collagen, gereimten Gedichten, extrem witzigen Hörspielen, Prosa und Romanen vorgelegt. Jan Wilm war bei mir im Studio. Sein Buch heißt Rohrwolf lesen. Und ich wollte wissen, ob dieser Titel denn ein Imperativ sein soll.
Ja, natürlich. Also sofern man irgendwie Leute dazu bekommt, mehr Rohrwolf zu lesen, dann ist mein Ziel absolut erreicht.
Warum sollte man mehr Rohrwolf lesen?
Ja, ich meine, es ist ein ganz außergewöhnlicher Künstler, Sie haben es schon angedeutet, er arbeitet in der bildenden Kunst und natürlich in der Literatur. Er hat Hörspiele geschrieben, er hat Gedichte geschrieben, er hat Prosa geschrieben. Und er gehört zu der Gruppe der größten deutschen Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Er ist natürlich immer so ein bisschen ein Geheimtipp geblieben, ein Writer's Writer, wenn man das so sagen darf. Und deswegen muss man ihn einfach entdecken. Also es gibt ganz, ganz vieles in diesem Werk, was drinsteckt, was, glaube ich, sehr, sehr zugänglich ist, was uns auch in Zeiten, die bedrückend sind, anspricht. Also es gibt ja ganz, ganz viele Szenarien von zerbröckelnden Städten und zerbrechenden Leben und eigentlich ja, zu Ruinen verkommenden Welten. Und Rohrwolf, wie Vorgänger wie Kafka und Beckett vielleicht, bricht das natürlich auch immer mit einer gehörigen Prise Humor und schafft dadurch natürlich auch ungeheuren Trost.
Sie sind Jahrgang 83, also eine ganz andere Generation als Rohrwolf. Wie sind Sie denn, Jan Wilm, überhaupt auf ihn gestoßen?
Ja, das ist fast was aus seinem Werk stammen könnte. Es ist nicht so spektakulär. Er ist mir einfach irgendwie zufällig zugeflogen durch ein kleines Auswahlbändchen, was mal bei Reklam erschienen ist. Das habe ich in die Finger bekommen. Ich kann nicht mehr sagen, warum. Ich kann nicht sagen, wer mir das zugesteckt hat. Es war einfach irgendwann da. Und dann habe ich Rohrwolf gelesen und habe sofort gedacht, mich trifft der Schlag, wie es eben manchmal der Fall ist. Als ich angefangen habe, ihn zu lesen, ich bin über die Gedichte zu ihm gekommen, habe ich gedacht, was ist das? Da schreibt eigentlich jemand wie Wilhelm Busch oder reimt wie Wilhelm Busch und schreibt wie Bert Brecht und hat aber doch irgendwie eine ganz eigene Note darin. Und ich dachte, wie das eben manchmal der Fall ist, das ist für mich geschrieben. Davon will ich mehr.
Während wir uns unterhalten, kreist manchmal eine etwas wild gewordene Stubenfliege über unseren Köpfen im Studio. Man hat fast den Eindruck, das könnte Rohrwolfs Geist sein. Das würde so gut zu ihm passen. Gibt es denn etwas, Sie haben die Vielfalt seines Werkes schon angedeutet, das so als ein magnetisches Zentrum gelten könnte oder als so ein Kern seines Schreibens und Arbeitens?
Aber ich würde sagen, was mich eben am meisten so daran affiziert hat, ist, dass einfach immer wieder die skurril geschilderten Welten, die absurd geschilderten Welten, die grotesk geschilderten Welten mit Humor, mit Komik gebrochen werden, also mit so einem an Karl Valentin und Liesel Karlstadt vielleicht erinnernden Humor, irgendwie auch so was Selbstzerbeißendes wie von Beckett und Kafka. Ich glaube, darin habe ich mich sofort wiedergefunden und andere Kernmomente des Werkes sind natürlich so Sachen, die sich eigentlich auch hier in dieser Stubenfliege ein bisschen wiedergespiegelt finden, nämlich das Verschwinden und das Wiederauftauchen. Es gibt so eine Figur, ist eigentlich eine Wiedergängerfigur namens Hans Waldmann, die über das gesamte Werk von Rohrwolf auftaucht, hauptsächlich in den Gedichten. Und da ist es immer wieder so, dass Hans Waldmann eigentlich 1000 Tode stirbt tatsächlich und schwuppdiwupp, das nächste Gedicht, da ist er wieder, ist doch noch nicht gestorben. Ja? Und das ist eben sowas, was natürlich irgendwie eine existenzielle Dimension hat, auch der Wunsch danach, nicht verschwinden zu müssen. Und ich glaube, das ist es, was mich immer wahnsinnig abgeholt hat in seinem Werk.
Etwas, das in Ihrem Buch auch eine wichtige Rolle spielt, ist das zerschnetzelte Leben in dieser Wirklichkeitsfabrik, die Rohrwolf ja errichtet. Das kann man natürlich auch in Zusammenhang bringen mit seiner Kriegserfahrung, mit der ganzen Umgebung, in der er sich auch zurechtfinden musste nach dem Krieg. Können Sie uns dazu ein bisschen etwas erzählen? Hat das für ihn eine Rolle gespielt, dieser Wirklichkeitsbezug, den er ja immer wieder auch zu zerstören versucht.
Ja, ich denke auf jeden Fall. Also ich glaube, ohne da jetzt zu biografistisch irgendwie vorgehen zu wollen, aber natürlich hat sich die Kriegserfahrung niedergeschlagen und es hat sich auch niedergeschlagen, dass er wahnsinnig oft in seinem Leben umziehen oder flüchten musste. Also er ist natürlich aus der DDR weggegangen, dann in den Westen gekommen und es gab dann immer wieder Enttäuschungen. Man hat das Abitur im Westen nicht anerkannt, das musste er dann nochmal nachholen in Frankfurt und dann wollte man ihn nicht studieren lassen und so und dann musste er wieder weiterziehen. Also diese Ruhelosigkeit steckt drin, die natürlich auch irgendwie mit der zertrümmernden Kriegserfahrung zu tun hat. Gleichzeitig ist es jetzt keine Trümmerliteratur, die er geschrieben hat. Aber ich meine dieses Zerschnetzeln, das Gefühl, dass die Dinge zerfallen oder auch zerstört werden können, um sie wieder neu zusammenzusetzen, um daraus auch Möglichkeiten zu schöpfen. Ich glaube, das steckt schon sehr, sehr tief in ihm drin durch die Kriegserfahrung. Also sein Vater war in Kriegsgefangenschaft, dann hat seine Mutter irgendwie versucht, ein bisschen Geld zu verdienen und man hat sie dann ins Gefängnis gesteckt und er wurde dann angefeindet und es hieß, ah, mit Leuten, wo die Mutter im Gefängnis steckt, wollen wir nichts zu tun haben. Also diese ungeheure Verlorenheit, die in ihm steckt, die ist, glaube ich, geblieben und er ist 34 Mal in seinem Leben umgezogen, also wahnsinnig allein, was das logistisch heißt, und hat sich vielleicht irgendwie nie richtig zu Hause gefühlt. Was bei ihm eben interessant ist, dass er das immer irgendwie ins Humoristische gewendet hat und immer irgendwie noch einen ironischen Kommentar rausgezogen hat.
Es gibt unheimlich witzige Formulierungen. Ich erinnere mich an eine, denn es ist noch früh genug zu spät zum Beispiel. Die zitieren Sie auch und da gibt es etliche. Das sind fast Epigramme, ja, die man auch in jeder Lebenslage wieder zur Hand nehmen kann. Da hat er also eine Fähigkeit besessen, Dinge in Kippfiguren zu verwandeln. Das ist auch ein ästhetisches Moment seines Werkes.
Ja, total. Also ich finde das Bild auch der Kippfigur schön, weil dieser Humor, den er hat, das wendet sich natürlich dann auch manchmal ins Tragische. Also es gibt zum Beispiel eine wunderbare Kürzesterzählung, die er dann eine Zeit lang mal geschrieben hat aus dem Band Mehrere Männer. Die heißt, das ist wirklich die ganze Erzählung, ein Mann hatte sich bei einem Spaziergang verlaufen, man hat ihn nie wieder gesehen. Und da steckt natürlich eigentlich die ganze Ästhetik von Rohr Wolf drin. Also es ist eigentlich eine total tragische Geschichte, aber es ist natürlich auch eben lustig. Und was ich immer wieder schön an seiner Prosa, an seinen Gedichten und an seinen Hörspielen finde, ist genau das, was Sie auch angedeutet haben. Es hat so was Sentenzenhaftes und da findet man vielleicht auch so Vorgänger wie Karl Valentin wieder. Und man hat eben das Gefühl, ich möchte mal das altmodische Wort des Schmunzelns bemühen. Also man lacht vielleicht nicht immer laut, aber man schmunzelt, weil man dann eben auch gleich wieder darüber nachdenkt und sagt, ist ja vielleicht alles doch gar nicht so eine lustige Geschichte. Aber so ist es im Leben.
Etwas, das Sie auch als einen Motor fast seines Schreibens betrachten, sind die Collagen. Er hat 4000 Collagen, meine ich, bei Ihnen gelesen zu haben, Jan Wilm, angefertigt. Das war ein ganz wichtiges Element seines Arbeitens. Was steckt dahinter?
Also das ist tief verflochten auch mit seiner literarischen Arbeit, weil er hat eben auch in der Prosa und in den Hörspielen immer wieder mit Montagetechniken und Collagetechniken mit gefundenem Material gearbeitet. Aber da gibt es dann eben auch so ein Wechselverhältnis mit der Arbeit in der bildenden Kunst. Und da hat man dann, wie Sie es schon angedeutet haben, dieses unglaublich große Werk der Collagen, was immer noch nicht so richtig gewürdigt worden ist. Diese Collagen sind ganz fabelhaft, haben so ein bisschen was des Unheimlichen, es weht so ein bisschen was leicht Erotisches häufig durch, es wirkt, als würde man in einen Traum einsteigen. Also da gibt es ganz tolle Sachen. Er hat dann immer Gründerzeitmaterialien in Antiquariaten in ganz Europa zusammengekauft und die dann neu zusammengeklebt. Und da findet man dann Fußballspieler, die irgendwie auf Schnee wipfeln, kicken. Oder man findet Wale und Fische, die so durch die Lüfte wie Luftschiffe tauchen. Und das erzeugt natürlich auch in diesem Zusammenwerfen von verschiedenen Größen und verschiedenen Kontexten immer wieder was sehr Komisches einerseits, aber natürlich eben auch was, was diese Zerbrochenheit der Welt auch immer wieder aufnimmt.
Jan Wilm über sein Buch Rohr Wolf lesen. Erschien bei Schöffling, 192 Seiten, 23 Euro. Dann richten wir uns weiter ein im zerschnetzelten Leben, am besten mit der Hilfe von Rohr Wolf. Aus der Wirklichkeitsfabrik des Büchermarktes verabschiedet sich für heute Maike Albart.